Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute habe ich euch jemanden mitgebracht. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe nämlich Sina hier zu Gast. Sina wird sich gleich selber vorstellen, aber ich möchte vorneweg sagen, dass sie einer der Menschen ist, deren Instagram-Account mich schon lange, bevor ich selber auf Instagram war, sehr inspiriert hat. Und ich erinnere mich noch an viele Tage, an denen ich mit meinem noch sehr kleinen Kind zu Hause saß und mir die Stories angeguckt habe und viel gelernt habe. Deswegen jetzt ein paar Jahre später habe ich sie eingeladen, weil sie auch Expertin in unserer Elternreise sein wird in der nächsten Runde und freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Sina, stell dich gerne nochmal selber vor.
Hallo, danke für die Einladung. Ja, also mein Name ist Sina Schröder, ich bin 40 Jahre alt, habe 4 Kinder. Und mittlerweile bin ich selbstständig als Autorin, Kolumnistin und Seelsorgerin. Mein Leben hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Man kann fast sagen, um 180 Grad gedreht. Und ja, du hast es schon gesagt, mein Instagram-Account ist da so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Ich habe mit 20 Jahren recht früh geheiratet, habe Theologie studiert, wollte Pastorin werden, habe dann früh Kinder bekommen, bin ins Pfarrhaus eingezogen, weil ich einen Pastor geheiratet habe. Und habe mich eben dann in ein sehr christlich sozialisiertes Umfeld hineinbegeben, mit dem ich je länger, desto mehr dann ins Hadern gekommen bin. Bin immer gerne Mutter gewesen. Also ich habe meine Mutterrolle wirklich sehr, sehr geliebt, habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, das allein stellt mich nicht zufrieden. Ich verliere mich selbst im Mama-Alltag so sehr. Ich habe gar nichts mehr, wofür ich eigentlich brenne, wofür ich mich weiterentwickeln will. Und Instagram ist für mich so ein bisschen der Einstieg gewesen in ein anderes Leben. Ich habe gemerkt, dass Leute dort auf Instagram gerne meine Texte lesen und habe dann einfach Lust bekommen, so über mein Leben zu berichten, aber auch das Schreiben zum Beruf zu machen. Ja, und dann habe ich mich vor mittlerweile fast 4 Jahren selbstständig gemacht mit meinem Steady-Account, von dem ich heute sehr gut leben kann. Ich arbeite eben dort als Kolumnistin und Online-Seelsorgerin, auch ein, ja, ein Beruf, den es so eigentlich noch gar nicht gibt, den ich eben für mich und für meine Follower quasi erfunden habe, um einfach mit denen noch inniger in den Austausch gehen zu können und kombinieren zu können, das, was ich gelernt habe und das, wofür mein Herz eben dann schlug, im Austausch zu sein mit Menschen über Instagram. Ja, und jetzt bin ich seit 2 Jahren tatsächlich, habe ich nochmal ein ganz anderes Leben. Mein Mann und ich, wir haben uns getrennt. Ich bin aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und bin auch aus der Kirche ausgetreten. Das heißt, ich habe so das, womit ich mal gestartet bin vor 20 Jahren, alles nochmal hinterfragt und mir die Frage gestellt, wer ich eigentlich sein möchte, was mich glücklich macht im Leben. Habe mich freigemacht von vielen äußeren Einflüssen, die da gewesen sind, und kann sagen, dass ich heute eigentlich die Sina bin, die ich wirklich sein möchte, aber vor allem auch die Mama, die ich wirklich sein möchte. Mit vielen Umwälzungen, die es da erstmal gebraucht hat.
Ja, super inspirierend. Jeden Tag aufs Neue. Und was du noch gar nicht hier erwähnt hast, du bist auch Autorin eines Buches.
Ja, richtig. Ich habe ja mein erstes Buch herausgeben dürfen. Selbstlos heißt das Buch. Es berichtet so ein bisschen genau von dieser Mutterschaftsreise, von diesem Weg in die Mutterschaft hinein mit all diesen Selbstverlusten, die damit einhergehen, weil man sich eben viel nach gesellschaftlichen Normen richtet, nach Erwartungen, weil man die Dinge besonders gut machen möchte und immer wieder auch so mit dem eigenen Scheitern konfrontiert ist. Du bist auch Mama, du weißt, wovon ich spreche. Das gehört zum Mama-Alltag ganz normal mit dazu, aber mich hat es unglaublich belastet zu merken, ich bin so gut aufgestellt, ich weiß so viel, ich belese mich so viel und trotzdem läuft der Familienalltag eben nicht ohne Reibung und Konflikte. Und ich habe mich da sehr, sehr reingesteigert, habe gedacht, ich muss die beste Mama für meine Kinder sein und habe mich dabei einfach im Laufe der Jahre sehr, sehr stark selbst verloren und mit diesem Anspruch unter dem Perfektionismusdruck. Genau, und davon handelt mein Buch, Selbstverlust oder Identitätsverlust und Selbstwerdung. Also der Weg zurück zu sich selbst, nachdem man einmal gemerkt hat, Moment, ich komme in meinem eigenen Leben gar nicht mehr so richtig vor.
Ja, ich habe es schon oft verschenkt und selber gelesen und mag es sehr. Und das bietet mir jetzt einen guten Einstieg in mein Thema. Denn ich weiß noch, dass ich mal irgendwann an einem Sonntagmorgen zu Hause saß. Mein Kind war noch ganz klein und Sonntagsfrühstücke sind bei uns schon immer ein bisschen schwierig. Mein Kind ist so ein 1,5 Minuten Frühstücker, dann ist das die Nummer auch durch und dann sollten wir doch gefälligst mit ihm spielen. Und ich weiß noch, wie ich da saß und gedacht habe, so, oh, ich will einfach nur zu Ende diesen Tee austrinken und mein Brötchen essen und ich will jetzt nicht spielen. Und jeder Versuch, Grenzen zu setzen, war aber sehr, sehr schwierig. Und dann irgendwann habe ich im Laufe des Sonntags auf deinem Account gesehen, wie ihr damals irgendwie gefrühstückt habt und dann haben eure Kinder, glaube ich, immer so einen Kino-Sonntag gemacht und ihr habt dann noch zu Ende gefrühstückt in Ruhe. Und ich weiß noch, wie ich das gesehen habe und gedacht habe, ach so, ach ja, stimmt, man kann das ja auch alles anders machen. Man muss sich ja nicht dadurch quälen. Und man kann ja Wege finden, die, ja, die für alle Bedürfnisse passen und die den Tag für alle Bedürfnisse gestalten. Jetzt, viele Jahre später, bin ich ja bekannt dafür, dass wir genau das den Eltern beibringen. Aber ich erinnere mich noch wirklich sehr emotional an diesen Moment, weil auch wenn ich das alles schon 20 Jahre mit anderen Eltern mache, die eigene Mutterrolle ist ja nochmal was anderes. Und ich habe mich eben genau in dieser Rolle auch gefunden. Und ich hatte immer das Gefühl, dass du ja fast schon frei bist von all diesen äußeren Einflüssen rund ums Muttersein. Aber wahrscheinlich war das gar nicht immer so. Ne? Wie bist du da hingekommen zu sagen, ja, nö, wir finden Wege, die für uns passend sind und machen uns frei von all dem, was von außen auf uns so einprasselt?
Ich glaube, es ist beides zutreffend. Also ich glaube, ich bin auf der einen Seite immer schon relativ frei davon gewesen. Das liegt aber auch daran, dass ich mit einer ganz, ganz tollen Mama selbst aufgewachsen bin, die auch schon eine sehr freiheitliche Mama war. Die hat uns nämlich früher am Wochenende vor den Fernseher geschickt, damit sie und Papa ausschlafen konnten. Und manchmal lag da auch noch Schokolade vom Vorabend. Das heißt, wir haben uns dann noch um die Schokoladenreste der Eltern vom Vorabend gestritten. Aber im Grunde genommen war das dann manchmal am Samstagmorgen so, dass ich um 7 aufgestanden bin und dann 2 Stunden vom Fernseher saß, dass meine Eltern auch aufgestanden sind. Aber so hatten die eben ihr Ausschlafen und wir hatten auch eine gute Zeit vor dem Fernseher, meine Geschwister und ich. Und ich weiß, dass meine Mama so in ihrem Freundeskreis schon sehr dafür angefeindet worden ist, weil das kann man doch nicht machen und die Kinder verblöden und du kannst sie doch nicht einfach parken vor dem Fernseher. Und meine Mama hat mir das schon damals erzählt, so dass sie sagte, meine Freundinnen sagen, dass das nicht in Ordnung ist, dass ihr das eben machen dürft. Und ich hatte damals schon, ich erinnere mich daran, aus kindlicher Perspektive so diesen Gedanken, sie macht das, damit es für uns alle gut ist. Die können ausschlafen, wir fühlen uns auch wohl. Und der Satz, das hat uns auch nicht geschadet, der ist ein bisschen tricky, aber in diesem Fall, finde ich, darf man ihn sagen, Fernsehgucken am Wochenende hat mir nicht geschadet. Auch meinen Geschwistern nicht. Wir haben alle unseren Lebensweg gemeistert. Es hatte keinerlei Einfluss, außer dass ich mich gerne daran erinnere, dass ich mich an friedliche Wochenendstarts oder Tagesstarts erinnere, weil für alle Bedürfnisse gesorgt war. Und ich glaube, diese Leichtigkeit habe ich so aus meiner eigenen Kindheit auch mitgenommen. Von einer Mama, die selber auch für ihre Bedürfnisse gesorgt hat. Und mit diesem guten Gefühl als Kind, für mich passt es und für meine Mama passt es, weil man als Kind nämlich auch spürt, wenn bei den Eltern die Stimmung nicht gut ist. Man spürt deren Anspannung. Man spürt sehr leidvoll, wenn man merkt, die sind angespannt, sagen vielleicht noch nicht mal irgendwas, aber irgendwas stimmt nicht bei den Eltern. Das ist ein Scheißgefühl für Kinder, wenn man merkt, Eltern sind unterschwellig unzufrieden. Egal, wie schön die Fassade ist, man spürt es als Kind. Und ich habe das gespürt, wenn es meiner Mama nicht gut ging und das konnte ich überhaupt nicht ertragen. Das war ein ganz mieses Gefühl für mich. Und eben diese Starts ins Wochenende, die waren für mich einfach sehr, sehr entspannt, weil ich gewusst habe, allen geht's gut. Das fand ich als Kind auch schon extrem erleichternd. Und deswegen habe ich das eben auch so an meine Kinder weitergegeben. Bei uns gab es das Kinofrühstück, so nannten wir das. Also wir haben uns auch Mühe gegeben mit dem Frühstück, weil wir Eltern eben auch gerne ein schönes Sonntagsfrühstück haben wollten und da sehr viel Wert drauf gelegt haben. Deswegen haben wir den Tisch schön gedeckt. Es gab noch Früchte und Quark und alles, was so dazugehört. Wir haben aber einen Film nebenbei laufen lassen. Eben. Und aus diesem Grund war das für die Kinder dann so, die konnten ihr 2 Minuten Frühstück dann einschieben und haben sich dann nach vorne gesetzt, direkt vor den Bildschirm. Und mein Ex-Mann und ich, wir haben eben hinten gesessen, haben uns nochmal einen Kaffee gemacht, nochmal ein zweites Brötchen geschmiert. Und das war einfach total entspannt für uns alle. Und trotzdem kenne ich das auch, dass diese gesellschaftlichen Normen eben an einem nagen, dass das belastend sein kann. Wie gesagt, für mich war das immer besonders so die Rolle der Pfarrfrau in der Kirchengemeinde. dass ich da sehr stark das Gefühl hatte, unter Beobachtung zu stehen. Die Kinder des Pfarrers, die wurden immer so mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht. Benehmen die sich auch? Sind die in der Kirche leise? Schafft das die Frau Pastor, da Grenzen zu setzen und den Kindern zu sagen, dass sie sich jetzt benehmen müssen? Und da habe ich gemerkt, da ecke ich an. Also viele fanden toll, dass die Kinder so freiheitlich erzogen worden sind, aber ich habe auch das Anecken gemerkt und das Unwohlsein mit den Blicken anderer Leute, das bewertet werden, teilweise auch das, also manchmal hat man ja nur dieses Schreckgespenst im Kopf, was denken die anderen Leute über mich. Ich habe das tatsächlich auch oft zugetragen bekommen, was über uns als Familie, über mich als Mutter und dann irgendwann Frau, die in der Öffentlichkeit steht, was so geredet worden ist. Und das ist schon wirklich auch nicht schön. Und davon musste ich mich freimachen. Das hat einen Moment gedauert.
Genau, ich glaube, dass die Zwänge so oder die Ansprüche, die von außen an dich gekommen sind, ja nochmal spezieller waren als an die meisten anderen Eltern wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, dieses Gefühl, das kennen alle so. Das ist ja schon, wenn du in der Kita-Garderobe sitzt und das Kind hat einen Wutanfall und dann die Frage, was denken die anderen über mich? Das sind ja so Sachen, die, glaube ich, viele Eltern beschäftigen, ne? So dieses, was passiert außen um mich herum? Und das loszulassen ist manchmal unglaublich schwierig.
Ja, auch weil ich das Gefühl habe, dass Eltern heutzutage einfach auch sehr, sehr hohe Ideale haben, was den eigenen Erziehungsanspruch angeht. Ich sage mal, dadurch, dass viele Eltern heute eben bedürfnisorientierte Erziehung pflegen und sich das als Ideal gesetzt haben, ist der Anspruch einfach auch noch höher als vor 30 Jahren, 40 Jahren, als wir Kinder gewesen sind. Da wurde noch viel mehr so nach Bauchgefühl entschieden. Manchmal hat man sich vielleicht auch gar keine Gedanken gemacht und hat das einfach so Pi mal Daumen gemacht. Ich habe das Gefühl, Eltern heutzutage sind unfassbar belesen. Auch das ganze Social-Media-Thema hat ja großen Einfluss auf unsere Elternschaft. Das ist auf der einen Seite gut, weil man Connections haben kann, weil man sich mit anderen Eltern austauschen kann, weil das viel Erleichterung bringt, aber auf der anderen Seite eben auch viel Druck. Na, da gibt es dann immer wieder so diese kleinen Videos und Reels, wenn dein Kind nicht Zähne putzen möchte, was kann man da machen mit Tipps, erstens, zweitens, drittens. So, und dadurch habe ich verstärkt auch das Gefühl, dass es für alles, was mir so im Mutterschaftsalltag begegnet, so eine ideale Lösung gibt. Wie mache ich das idealerweise jetzt bedürfnisorientiert, dass mein Kind mit dem Konflikt XY zu dem guten Ergebnis Z kommt? Und dadurch, dass man so das Gefühl der Machbarkeit hat, ne, das ist ein Gefühl, ne, wenn ich das nur richtig verinnerliche und richtig mache, dann ist es hinterher für alle gut. Und ich glaube, dass Eltern irgendwann merken, sie scheitern eben an diesem Anspruch. Elternschaft ist keine, das ist nichts, was machbar ist. Aber dadurch ist, glaube ich, so dieses, der eigene innere Kritiker ist vielleicht manchmal noch schlimmer. Vielleicht externalisieren wir da auch den inneren Kritiker und denken, was denken die denn die anderen Leute über mich? Aber im Grunde genommen sind wir das, glaube ich, oft selbst, ne? Dass wir merken, okay, Kind hat einen Wutanfall. Ich müsste doch jetzt eigentlich nach allem, was ich weiß und gelesen habe, das gut begleiten können, dass sich das Kind gesehen fühlt und dass der Bedürfnisakku schnell wieder voll ist. Ich müsste das doch jetzt alles gut können. Und ich merke halt manchmal, ich scheitere an diesem eigenen Anspruch. Und dann externalisieren wir das, glaube ich, und denken, was sagen die anderen Leute? Aber eigentlich ist das unsere innere Stimme, die laut und kritisch ist in solchen Momenten.
Ganz genau. Das erleben wir tatsächlich oft. In der Elternreise gibt es so einen Austauschbereich. Und da ist es oft so, dass schreiben ja, ich mache das ja jetzt alles, was ihr sagt. So, und das ist ganz witzig, weil es gibt bei uns keine Tipps. Also wir sagen nie, für Zähneputzen, das machst du so. Wir beschreiben nicht mal Situationen, sondern wir gucken, wie kann ich Grenzen setzen? Welche Bedürfnisse gibt es überhaupt? Wie kann ich mich um meine eigenen kümmern? Mhm. Und trotzdem kommt immer wieder so, ja, ich mach ja schon alles und es klappt nicht. Und was nun? Und wenn wir dann sagen, naja, es muss ja auch nicht klappen, das ist gar nicht das Ziel der Sache. Ja. Das Ziel ist eigentlich, eine Haltung dem Kind gegenüber zu haben. Und meine Haltung ist zum Beispiel, nehmen wir jetzt das Zähneputzen, ich möchte das nicht mit Gewalt machen, weil mein Kind, ne, so, ich möchte auf einer bestimmten Haltung meinem Kind begegnen. Das heißt aber nicht, dass es dann alles klappt, nur weil ich diese Haltung habe. Mhm. Kinder müssen nicht funktionieren und wir eben auch nicht. Und ich glaube, das vergessen wir ganz oft in der Diskussion, dass auch wir nicht funktionieren müssen, nicht immer performen und abliefern müssen als Eltern. Wir machen halt Dinge falsch. Oder wir machen Dinge, die nicht optimal sind. Oder wir machen Dinge, die vielleicht gerade für uns optimal waren, aber vielleicht gerade nicht fürs Kind. So ist das eben, ne? Ist immer eine Balance. Und Ganz oft ist das ein langer und schwerer Prozess für die Eltern anzuerkennen, dass manche Dinge einfach so sind, wie sie sind. Mhm. Und dass Kinder oder dieses eine Kind sich so verhält und man das gar nicht ändern kann. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein langer Weg, wieder an sich selber zu arbeiten und zu gucken, wo bin ich, wenn ich nicht Mutter bin? Weil das ist ja das, was dann oft passiert, dass ich das Gefühl habe, naja, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, was bin ich denn dann? Dann bin ich eine schlechte Mutter. Mhm. Und was ist dann noch von mir übrig nach all den Jahren, in denen ich mich für meine Kinder vielleicht aufgeopfert habe? Und ich glaube, dass das ganz oft ein Prozess ist, der ja wieder mit ganz viel Selbstfürsorge, Selbstliebe zu tun hat, wieder erstmal zu spüren, ich bin ja auch nicht nur Mutter. Ich bin ja auch noch was anderes, also ich zumindest, du auch, wie ich weiß. So, und ich glaube, dass das ja auch ein Prozess ist, der dich viel beschäftigt hat, ne? So wieder zu schauen, wer ist die Sina noch neben dem Muttersein.
Und das ist ja auch ein langer Prozess, sich das erstmal einzugestehen oder überhaupt erstmal zu so ehrlich zu sich selbst zu sein, dass man sagt, nee, das passt für mich nicht. Ne? Also für mein Instagram-Account ist ja mitunter auch bekannt geworden durch dieses Thema draußen schlafen.
Ja.
Ich habe mit meinem ersten Kind super viel gelesen zum Thema Babyschlaf und bin natürlich auch beim Familienbett gelandet, dass das eben das Ideal ist, ne? Das Kind bei den Eltern, das kommt dem kindlichen Bedürfnis nach Nähe entgegen, nach dem Stillen, das eben nicht nach der Uhr funktioniert, sondern auch bedürfnisorientiert ist. Und in allen Büchern stand eigentlich, dass auch der Elternschlaf davon profitiert, weil man muss ja nicht ständig nachts aufstehen und die Location wechseln. Plus für mich war das eben so, dadurch, dass ständig ein Kind neben mir lag, die bewegen sich im Schlaf. Und ich habe einen leichten Schlaf. Ich habe eh immer schon Schwierigkeiten gehabt mit dem Einschlafen. Ich habe tatsächlich als Mutter in vielen Nächten gar nicht geschlafen, weil ich so bei jeder Bewegung des Kindes wach geworden bin. Weil ich das Kind abgelegt habe nach dem Stillen und dann gewartet habe, bis es im Tiefschlaf ist. Ich habe dann auf die Uhr geguckt, wie lange dauert das jetzt, bis das Kind im Tiefschlaf ist, damit ich mich auch schlafen legen kann. Und am Ende hat man noch ein Geschwisterkind, das mit dran schläft, das dann plötzlich sagt, Mama. Aber ich habe mir das nicht eingestanden, dass ich nicht schlafen kann im Familienbett. Das ist total aberwitzig. Ich bin irgendwann zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich leide unter Schlafstörungen. Und der hat mich durchgecheckt und sagte, nee, alles in Ordnung, organisch, alles so, wie es sein sollte. Wir können jetzt auch nicht feststellen, woran das liegt. Bis ich dann so ehrlich zu mir selbst war und gesagt oder zu mir selbst sagen konnte, nein, für mich ist das Familienbett nicht der Ort, wo ich gut schlafen kann. Und dann bin ich ja ausgezogen und habe angefangen, auf dem Balkon zu schlafen. Und dann hatte ich genau diese Situation, von der immer gewarnt wird. Ich habe in im Zimmer nebenan geschlafen. Ich musste dann tatsächlich immer aufstehen, wenn ich stillen wollte. Ich bin ausgezogen, da war mein Kind gerade ein paar Monate alt, mein viertes Kind. Ich musste 2-3 Mal von draußen vom Balkon rein ins Schlafzimmer und stillen und habe trotzdem besser geschlafen. Einfach weil ich wusste, mein Mann liegt neben dem Kind, der hat einen ganz festen Schlaf, der wird nicht vom Rumwälzen geweckt. Das Kind hatte sozusagen, was es brauchte. Ich bin tatsächlich auch nur wach geworden, wenn das Schreien schon signalisiert hat, ich habe jetzt Hunger, aber nicht vom Schnaufen, nicht vom Keuchen, nicht vom Umdrehen.
Strampeln, pupsen.
Dann wurde ich eben nicht mehr geweckt. Und dann habe ich zwischendurch einfach 2 Stunden am Stück geschlafen. Das hatte ich vorher nicht. Bloß diese Ehrlichkeit, musst du mal überlegen. Ich bin zum Arzt gegangen, weil ich dachte, mir fehlt organisch irgendwas. Ne? Man will sich das nicht eingestehen zu sagen, dieser heilige Gral Familienbett, der passt für mich nicht und ich kann damit nicht leben. So. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr mit meinem Kind zusammenschlafen, weil mich das richtig körperlich an meine Grenzen bringt.
Ja, ich glaube, das ist auch oft eine Frage von Priorisierung. Ne? Also wir haben das Gefühl, wir sind nur gute Eltern, gute Mütter vor allen Dingen, wenn wir all diese Dinge so tun, wie sie in den Büchern stehen. Ich bin ja auch sehr früh aus dem Familienbett ausgezogen, weil genau aus diesen Gründen. Und erst gestern Abend habe ich mein Kind hat gefragt, ob er bei mir im Bett schlafen kann. Und ich habe ihm gesagt, nein, heute nicht. Gestern hast du bei mir im Bett geschlafen und wir haben beide richtig schlecht geschlafen und heute kann ich das nicht. Der ist jetzt 4,5, der äußert dann sehr deutlich, dass er das richtig scheiße findet. Und das darf er auch scheiße finden. Ich weiß aber, dass es uns beiden damit besser geht und dann darf ich diese Grenze auch setzen. Aber das ist ein langer Prozess und ganz tief auch in mir, auch ich mache 20 Jahre Jugendhilfe, sitzt dann diese kleine Kathi auf meiner Schulter und sagt, aber dann bist du eine schlechte Mutter. Das kannst du doch nicht deinem Kind antun. Die ist auch da, immer noch. Und die wird vermutlich auch nie weggehen. Ich glaube, dieses innere Team, was wir haben, das ist schon sehr tief eingeprägt und eben genau wie du gesagt hast, ich bin nämlich anders aufgewachsen. Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die sich komplett für uns aufgeopfert hat. Ich kannte keine Pausen. Ich wusste gar nicht, dass Mütter Pausen machen können. Das gab es in meinem Leben nicht. Und das, ich glaube, diese Stimme auch anzunehmen und zu sagen, ja, die ist da und ich lebe mit ihr und ich kann mit ihr sprechen und ich kann ihr sagen, ja, das mag sein, dass das jemand über mich denken mag, aber ich weiß, es geht uns beiden gut und oh Wunder, heute Nacht hat mein Kind super gut geschlafen. Ja. Alles ist in Ordnung. Wir sind immer noch in einer tiefen Bindung, auch wenn wir heute Nacht nicht in einem Bett geschlafen haben. Ich glaube, das ist ein langer Prozess für viele Eltern. Und manche haben noch gar nicht damit angefangen, weil diese Stimmen auch sehr stark sind. Ne? Diese Bücher von ExpertInnen sind, ja, die wiegen schwer auf der Seele von Eltern, glaube ich.
Ja, vor allem, weil viele von uns ja auch tatsächlich mit einem lieblosen Elternhaus aufgewachsen sind. Das gibt es ja auch. Ja. Und viele, ich sage mal, wir sind die Generation, die Generation Therapie. Wir trauen uns zu sagen, ich habe Verletzungen, ich brauche Hilfe. Die Menschen unserer Generation gehen sehr selbstverständlich zur Therapie und das finde ich super gut, dass das komplett so dieses Stigma verloren hat. Ja. Aber dadurch haben wir eben auch im Bewusstsein, dass eine Kindheit traumatisieren kann. Und dann aber auseinanderzudröseln. Ja, Eltern können ihre Kinder traumatisieren, aber nicht dadurch, dass sie auf ihre eigenen Bedürfnisse auch Wert legen und Grenzen setzen. Das traumatisiert ein Kind. Nicht Lieblosigkeit traumatisiert ein Kind.
Genau.
Du hast vorhin in dem Gespräch gesagt, hier, als wir uns kurz mal connected haben, von einer Mama, die das Kind angeschrien hat. Das passiert uns Eltern. Wir machen Fehler. Wir sind fehlerhafte Menschen. Das ist ganz normal. Viele von uns haben, glaube ich, ihre Kinder schon mal angeschrien. Aber es ist ja ein großer Unterschied, ob ich mein Kind anschreie, weil ich das für adäquate Erziehung halte und dem Kind auch rüberbringe, ich bin damit richtig. Na, genau. Ich bin die Mutter, du bist das Kind. Ich schreie dich an, weil zwischen uns ein Gefälle da ist, weil du hören musst auf das, was ich sage, weil ich meine Übermacht ausnutze. Wenn ich dem Kind mitgebe, das, was ich hier tue, das ist korrekt. Ja, das traumatisiert ein Kind. Meine Mama hat mich auch angeschrien und die kam hinterher zu mir und hat gesagt, ich habe Scheiß gebaut, es tut mir echt leid. Noch in meinen Teenagerjahren, da kam sie mit einem Cappuccino in mein Zimmer und sagte, du, ich musste mal Dampf ablassen, es tut mir so leid. Das hat mich nicht traumatisiert, dass meine Mama mich angeschrien hat.
Genau.
Deswegen, weil sie das als Fehler gekennzeichnet hat und ich bewusst habe, das ist nicht der normale Umgang zwischen Eltern und Kindern, sondern wir sind Menschen, wir machen Fehler. So. Und das zu unterscheiden, ist, glaube ich, echt enorm wichtig. Ne?
Ja, ich sage immer, Bindung ist ein sehr flexibles Band. Menschen haben ja, oder Eltern haben häufig Angst, dass sie, wenn sie ihr Kind einmal angeschrien haben, die Bindung leidet oder auch wenn sie es öfter angeschrien haben. Und ich sage mal, es ist ein Band, was man sehr weit dehnen kann. Es reißt auch, ja, es kann reißen irgendwann, aber dafür muss schon sehr viel passieren. Und das ist ein sehr flexibles Band, was ich auch wieder zusammenbringen kann. Und ich glaube, genau das ist eben der Punkt. Kinder spüren den Unterschied zwischen, ich werde mal angeschrien, weil meine Mama gerade komplett drüber ist, weil es einfach zu viel war. Oder es ist Standard hier und jeden Tag so. Und es ist das normale Maß der Dinge. Das können Kinder sehr gut unterscheiden. So wie sie auch unterscheiden können, dass es bei Oma und Opa mehr Süßigkeiten gibt als zu Hause. Das wissen die ganz genau. Und das können sie auch bei diesen großen Dingen. Und ich glaube, ich sage immer das schlechte Gewissen, wem hilft das? Das ist immer meine Frage. Wem hilft dieses schlechte Gewissen? Niemanden. Dem Kind hilft ein schlechtes Gewissen nicht. Es hilft, dann hinzugucken, okay, warum ist es passiert? Und in 99,9% der Fälle war es fehlende Selbstfürsorge und fehlendes Kümmern um eigene Bedürfnisse. Auch ich habe mein Kind schon angeschrien und es war immer dann, wenn ich komplett übermüdet, komplett erschöpft, komplett fertig war. Und ich glaube, ich habe einfach das in den Jahren mittlerweile sehr perfektioniert, mich um mich zu kümmern und Wege dafür gefunden, die auch nicht überall so angesehen werden, auch in unserer Familie nicht, also in der weiteren Familie. Auch da kriege ich durchaus Vorwürfe von, die Arbeit ist wichtiger als das Kind oder solche Dinge, wenn ich mir mal freie Wochenenden gönne. Und da drüber zu stehen und zu sagen, nein, mein Kind profitiert sehr davon, wenn ich mich um mich kümmere. Ja. Und ich sehe das auch, weil mein Kind das auch nachlebt. Weil er eben Dinge genauso tut, wie ich sie tue, indem er zum Beispiel sagt, nein, das ist mir zu viel. Ich möchte jetzt nicht.
Ja, das sage ich auch immer. Wir lernen, dass die Bedürfnisse von Säuglingen sofort erfüllt werden müssen, damit sich der Säugling angenommen fühlt. Aber irgendwann sind Kinder eben keine Säuglinge mehr. Und dann lernen sie, dass sie wichtig sind, nicht durch unsere Fürsorge, sondern auch durch unsere Selbstfürsorge.
Genau.
Eine Zeit lang lernt mein Kind, dass es wichtig ist, weil ich alles für mein Kind tue. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich nicht mehr die Befürsorgende bin, sondern auch Vorbild in Sachen Selbstfürsorge. Dann lernt mein Kind dadurch, dass ich sage, nein, das möchte ich jetzt nicht. Ja, und das ist manchmal schwierig, aber meine Kinder sagen auch, nee, das möchte ich jetzt gerade nicht. Und ich respektiere das, weil ich weiß, ich möchte das auch. Ne? Und gerade was du sagst, so mit diesem, dass es oft mit einem Mangel an Selbstfürsorge zu tun hat, ich setze da auch eine ganz klare Grenze. Es ist auch so, dass ich mich um meine, wenn meine Kinder schreien und jammern und Probleme haben, ich kümmere mich darum, aber wenn ich merke, es kommt der Moment, wo ich merke, ich werde schon nervös, in mir kribbelt das, gleich ist der Moment, wo ich am liebsten schreien würde, ich artikuliere das dann auch. Ich sage schon meiner Vierjährigen, du, ich merke, dass ich wütend werde. Du musst jetzt aufhören zu schreien, ich habe versucht, mich um alles zu kümmern, ich weiß gerade nicht weiter, du musst jetzt aufhören zu schreien, weil ich merke, ich werde wütend, ich kann gleich nicht mehr ruhig bleiben. Und es ist ganz erstaunlich, wie meine Vierjährige schon manchmal dann sagt, okay. Dann sage ich, okay, alles gut, lass uns irgendwas Schönes zusammen machen, ne, dass wir wieder connected sind, so, ne, dass ich sie nicht stehen lasse mit, ich will jetzt nicht mehr, aber sie achtet schon, dass ich sage, du, ich werde gleich wütend. Ich merke, dass ich da gleich nicht mehr die Kontrolle habe und dann merkt man wirklich, wie sie innehält und das auch wahrnimmt. Okay, hier ist eine Grenze. Und das klappt für uns sehr, sehr gut.
Ja, ich glaube, Vorleben ist das Wichtigste, ne? Also, weil wir haben vor ein paar Tagen, war ich richtig wütend, mein Kind war richtig wütend und dann sagte er zu mir, sollen wir ganz feste gegen diesen Karton treten? Und ich habe gedacht, wie schön, dass er erstens sieht, man darf wütend sein. Zweitens, wir können das zusammen machen. Also wir können zusammen wütend sein, das ist voll okay. Mhm. Auch wenn wir vielleicht gerade aufeinander wütend sind oder miteinander. Und es gibt Strategien, um da wieder rauszukommen. Und ich darf das auch ausleben. Und dafür muss ich aber nicht, ich muss nicht als Mutter meine Wut runterschlucken. Ich muss nicht so tun, als gäbe es diese Gefühle nicht. Weil ich habe die ja, ist doch totaler Quatsch. Ja. So, und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, Katrin, alles richtig gemacht. Im Sinne von, ich war oft genug wütend. Mhm. Ich war oft genug traurig und ängstlich und freudig, dass er gesehen hat, dass Gefühle einfach normal sind und okay sind. Und dass wir die als Eltern ausüben dürfen. Und ich glaube, mir geht es immer dann nicht gut, wenn ich das vergesse, wenn ich Gefühle runterschlucke und irgendwann explodiert es halt. Ja. Und das ist, Selbstfürsorge ist eben nicht nur ein Wellnesswochenende, Selbstfürsorge ist auch Grenzen setzen, Selbstfürsorge ist eben auch Gefühle auszuleben, auch vor unseren Kindern.
Ja, und Kinder sind ja auch so unterschiedlich. Ne? Also ich weiß, meine große Tochter, da musste ich nie schreien, wenn ich da einmal streng war in meiner Stimme, die hat sofort gemerkt, okay, ich habe ein Kind, da kann ich sage mal, man kann auch gewaltfreie Kommunikation geht auch mit Schreien. Man kann gewaltfrei kommunizierend schreien. Weil mit dem schreie ich mich manchmal an. Ich schreie ihn an, er schreit mich an. Wir sind laut, wir sind auch hart in unseren Argumenten, aber wir überschreiten bestimmte Grenzen nicht. Also wir tun uns nicht weh. Ne? Es ist laut. Und es gab schon mal die Situation, da haben wir morgens beim Frühstückstisch eskalierte das. Wir waren beide furchtbar wütend, wir haben uns angeschrien und von außen versuchten alle anderen Familienmitglieder so deeskalierend zu wirken. Mein Ex-Mann sagte dann, ja, hier wollt ihr nicht mal langsam und beruhigt euch doch. Und, ne, und die anderen Kinder so, Mama, es ist doch alles gut. Ja, und mein Ex-Mann nahm dann die anderen Kinder mit nach draußen. Ich war da nur mit meinem Sohn noch alleine. Wir haben uns eine ganze Weile angeschrien und irgendwann war die Luft raus. Und für uns war es in dem Moment, es war in Ordnung. Das war wirklich so, als wenn so ein Schalter umgelegt ist. Wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Wir haben unseren Gefühlen Luft gemacht. Wir haben einander gesehen. Wir haben uns nichts geschenkt. Aber wir sind uns dann wirklich fast erleichtert in die Arme gefallen. Mit diesem guten Gefühl, das durften wir jetzt. Ne? Also er durfte schreien, ich durfte schreien und wir haben uns das nicht übel genommen, weil wir beide in dem Moment gemerkt haben, er musste das auch rauslassen, ich musste das auch rauslassen. Und für die anderen war es schwierig, weil die eben nicht gerne schreien und auch nicht angeschrien werden. Da passt es nicht. Menschen sind unterschiedlich. Aber für meinen Sohn und mich war das unglaublich befreiend, miteinander wütend sein zu dürfen. Und das hat sich bei uns bei Lautstärke geäußert. Und das war okay. Das war wirklich erleichternd und wirklich okay.
Und ich finde, da sagst du gerade was ganz Spannendes, nämlich miteinander wütend sein, das ist eben der Punkt. Ne? Ich finde, wenn wir Kindern vorleben, dass Gefühle miteinander sein dürfen und eben nicht, ich bin jetzt wütend auf dich und lade das auf dir ab und gebe dir die Verantwortung. Weil ich glaube, das ist halt das, was bei vielen Familien passiert. Ne? Das Kind funktioniert nicht, in Anführungszeichen, es tut irgendwas nicht, es will keine Zähne putzen, nicht ins Auto einsteigen, Jacke anziehen, whatever. Und dann haben Eltern so lange auf ihr eigenes Bedürfnis nicht gehört, haben es überhört, dass sie irgendwann explodieren und dann laden sie die Wut auf dem Kind ab. Und das ist problematisch. Aber miteinander wütend zu sein, weil etwas nicht funktioniert, im Gemeinsamen, das ist was anderes. Und ich glaube, da eben hinzuschauen, und das passiert nur dann, wenn wir eben nicht miteinander wütend sind. Mhm. Dann laden wir unsere Wut nämlich irgendwann auf unseren Kindern ab, wenn wir sie nicht ausleben, wenn wir sie nicht zeigen. Mein Kind sagt immer, wenn ich sage, boah, ich werde gerade richtig wütend, dann sag ich mal, geh mal in den Garten barfuß, Mama. Weil er genau weiß, was ich schon so oft gesagt habe, wenn ich wütend bin, ich muss mich mal spüren, ich muss mal rausgehen, dann gehe ich mal barfuß eine Runde durch den Garten und komme wieder bei mir an. Ne? Und ich glaube, das sind Dinge, die viele vergessen haben, dass über dieses Ganze, du darfst dein Kind nicht anschreien und du darfst nicht schimpfen, haben sie vergessen, ihre Gefühle noch auszuleben. Und sie haben vergessen, wütend sein zu dürfen als Eltern. Ja. Und ich glaube, wir sollten als Eltern ziemlich häufig wütend sein. Wir haben viel Grund dazu.
Wir müssen generell einfach Gefühle zeigen und unseren Kindern auch zeigen, wie gehen wir mit Gefühlen um. Also die brauchen uns einfach auch als Vorbilder, um bestimmte Strategien zu erlernen. Na, was macht Mama, wenn sie wütend ist? Na, du gehst barfuß nach draußen. Was macht Mama, wenn sie traurig ist? Genau. Das, für mich war das so, wenn ich Gefühle fühlen wollte, bin ich immer ins Auto gestiegen, weil ich da alleine war. Dann konnte ich die Musik laut aufdrehen, je nachdem, was meine Gefühle dann auch noch ein bisschen getriggert hat, dass die gekommen sind, dass ich die spüren konnte. Ich konnte im Auto laut schreien, wenn ich wütend war. Ich konnte laut weinen, wenn ich traurig war. Also für mich ist Auto der Ort gewesen, wo ich gewusst habe, das ist mein Safe Space. Und tatsächlich ist eins meiner Kinder auch mittlerweile so, wenn gar nichts mehr geht, also wenn ich nicht weiterkomme in einem Konflikt, frage ich mein Kind, oder wollen wir eine Runde zusammen Auto fahren? Und es ist ganz schön, weil sich mein Kind eben auch auf diese Strategie einlässt, weil sie mich auch damit gesehen haben. Okay, das, na, ich sag dann manchmal, oder mein Ex-Mann sagte dann auch manchmal, geh doch eine Runde Auto fahren, wenn er gemerkt hat, ich bin voll fertig. Und die Kinder sehen das und schauen auch schon, ist das auch für mich eine Strategie. Und eins meiner Kinder, da komme ich tatsächlich weiter, indem ich sage, oder wollen wir eine Runde Auto fahren? Und der hört gerne AC/DC, da müssen wir dann auch im Auto dann seine Musik hören, damit
man
spüren kann. Aber das funktioniert total gut, dass man da einfach, ne, es hilft nichts, unsere Gefühle zu unterdrücken, weil dann Kinder einfach nicht wissen, was mache ich, wenn ich diese Gefühle habe. Wir müssen da Vorbilder sein auch in der Selbstregulierung. Bloß wenn wir uns nicht selbst regulieren, sondern nur unser Selbst unterdrücken, dann können wir auch keine Vorbilder sein im Sinne von authentischer Elternschaft und authentischem Gefühlsmanagement.
Ja, ich glaube, das ist das, was die wenigsten von uns halt gelernt haben, weil wir das ja eben als Kinder alle nicht durften. Und für mich war das ein Prozess, ich habe das tatsächlich über Methoden wieder gelernt. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, so, ich fange mal an mit Schreiben. 5 Minuten fühlte sich ganz schräg an, fand ich ganz furchtbar. Meditation war für mich früher was ganz Schlimmes, konnte ich überhaupt nicht aushalten, weil ich das eben nicht gelernt habe. Und ich habe das tatsächlich über Methoden so Stück für Stück mir wieder erarbeitet, um dann irgendwann auch loslassen zu können, die Methoden. Und mittlerweile brauche ich die nicht, also ich nutze sie zwar immer noch, aber ich brauche die nicht mehr, um tagsüber fühlen zu können. Ja. Und das erlebe ich bei ganz vielen Eltern, dass sie super Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Gefühle überhaupt erstmal zu spüren, zu benennen und sie dann noch adäquat und damit meine ich gesund auszuleben. Das ist ein super spannender Teil. Ich habe noch ein ganz anderes Thema oder passt eigentlich sogar gut dazu. Du hast mal auf Insta deine Hochzeit mit dir selber gezeigt und ich erinnere mich noch sehr an, du bist irgendwo weggefahren, du hast dir auch einen Ring gekauft, glaube ich. Ja. Und ich fand das ein sehr schönes Symbol für, ich fange wieder an oder verstärkt an, mich selbst zu lieben und auf mich zu achten. Und ich fand das so schön, dass ich dachte, vielleicht kannst du noch mal erzählen, weil das so, glaube ich, sehr inspirierend ist für viele, die sich selber vergessen haben in all dem Muttersein.
Genau, das hing bei mir zeitlich so ein bisschen auch zusammen mit der Trennung von meinem Ex-Mann. Das war eine sehr schöne, sehr freundschaftliche, liebevolle Trennung. Wir sind auch heute noch wirklich richtig, richtig gute Freunde, mein Ex-Mann und ich, und sorgen auch gut füreinander. Also es ist eine sehr friedliche Trennung gewesen. Es gab den Moment, wo wir bei einem Bier zusammensaßen und beschlossen haben, es ist vielleicht besser oder ehrlicher, wir legen die Eheringe ab. Und es war ein guter, harmonischer Moment. Wir haben die Eheringe abgelegt und ich habe zeitgleich von Veit Lindau das Buch Heirate dich selbst gelesen und habe erst gedacht, das ist so metaphorisch zu verstehen, ne, im Sinne von Ja sagen zu sich selbst. Aber der hat tatsächlich, das habe ich dann schnell bei der Lektüre gemerkt, das ganz konkret als eine Möglichkeit, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, dieses sich selbst heiraten vorgeschlagen. Und das hat mich in dem Moment natürlich sehr angesprochen, so kurz nach einer Trennung, in der Unsicherheit, wie geht das Leben weiter, kann ich auf eigenen Füßen stehen, kann ich kann ich das finanziell wuppen? Wie geht das weiter? Wir haben im Pfarrhaus gelebt. Das heißt, mir war bewusst, ich werde aus diesem Haus ausziehen müssen. Ich muss diejenige sein, die geht. Und in dieser Situation war es mir einfach ganz wichtig zu sagen, ich verbinde mich in einem ganz bewussten Akt mit mir selbst. Und ich habe dann tatsächlich übers Wochenende eine Ferienwohnung gebucht. Ich habe mir einen schönen Ehering rausgesucht und habe diesen Tag meiner Selbsthochzeit einfach für mich zelebriert. Ich bin frühstücken gegangen, ich bin in die Sauna gegangen, ich habe mir körperlich gut getan, ich habe Zeit mit mir alleine verbracht, also auch wirklich öffentlich Zeit mit mir alleine verbracht. Ich bin abends in ein sehr angesagtes Restaurant gegangen, da war eine lange Schlange und die Servicekraft, die kam raus und sagte, ja, wir haben leider nur noch Plätze, die reserviert sind, also wer hat reserviert? Und da habe ich mich ganz mutig gemeldet und habe gesagt, ich bin alleine, ich bin nur mit mir selbst da. Und da sagte sie, ah ja, für eine Person finden wir noch was. Also da bin ich ganz mutig einfach nach vorne getreten und gesagt, ich bin alleine, ich lade mich selbst zum Essen ein. Und so dieses gut mit mir Zeit alleine verbringen können, für mich selbst Fürsorge tragen. Und dann habe ich mir tatsächlich auch so einen am Nachmittag einen Moment Zeit genommen, ein Eheversprechen an mich selbst zu formulieren, habe aufgeschrieben, was ich mir selber versprechen möchte, wie ich Selbstfürsorge leben möchte, wie ich so die Liebe zu mir selbst einfach auch gestaltet werden lassen möchte. Ich sage ja mal den Satz, Liebe ist ein Tu-Wort und Selbstliebe auch. Also manchmal denken Leute so, ich muss das fühlen, dass ich mich selbst liebe. Und wir fühlen es ja oft nicht. Wir sind unzufrieden und kritisch mit uns. Und es ist nicht einfach ein Gefühl. Selbstliebe ist kein, oh, ich finde mich so toll, sondern Selbstliebe ist auch etwas, was man tatsächlich tun muss. Und das Gefühl, das stellt sich ein mit dem Tun. Und da habe ich mir eben ganz viele Versprechen gegeben, wie ich die Liebe zu mir selbst praktisch pflegen möchte, um das Gefühl immer weiter zu nähren, dass ich eben bei mir selbst angekommen bin, dass ich mir selbst die beste Freundin bin, dass ich mir selbst Rückhalt in einer Lebensphase bin, die für mich mit sehr vielen Unsicherheiten einhergegangen ist. Und da habe ich mir eben so Sachen versprochen, dass ich mir regelmäßig Blumen schenken möchte. So, ne, was dann in vielen Ehen ja auch Thema ist. Warum bringst du die Blumen mit? Ja. Das habe ich mir selbst versprochen. Ich möchte meinen Körper gut pflegen. Ne? Nicht Schönheitsideale, sondern ich möchte meinem Körper gut tun. Ich möchte mich gut ernähren, nicht weil ich irgendwelche Idealen nachstrebe, sondern weil das Nahrung für meinen Körper und für meine Seele ist. Ich möchte mir selbst Blumen schenken. Ich möchte für mich selbst kochen, wenn ich alleine bin. Ich möchte mit mir selbst ausgehen, wenn ich mal wieder ausgehen möchte. All diese Dinge habe ich schriftlich fixiert und mir versprochen und mir den Ring angesteckt und habe tatsächlich auch in diesem Moment gedacht, so, das ist jetzt der Beginn von etwas ganz Neuem, von einer ganz bewussten Liebesbeziehung mit mir selbst, die sich eben im Tun gestaltet. Ja.
Das ist, glaube ich, der wichtigste Hinweis überhaupt, weil dieses Tun ist ja so schwer, wenn man Kinder hat, weil eben die Zeit knapp ist, weil eben irgendwie ja immer die Prioritäten woanders liegen. Ich habe zum Beispiel ganz lange, ich wollte immer wieder zu meinem Sport zurückkehren, aber es ging halt irgendwie nicht, weil mein Kind mich sehr brauchte, weil es neurodivergent ist und sehr, sehr viel Mama und Regulation benötigt hat. Und ich habe dann immer zurückgesteckt, bis ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr. Dann habe ich gesagt, gut, ich will da wieder hin. Aber es war immer was anderes. Dann hat das Kind schlecht geschlafen, dann war das Kind krank, dann war so viel Arbeit. Bis ich irgendwann gesagt habe, es ist jetzt egal, ich mache das jeden Tag, ganz egal, was passiert. Und auf Insta fragen mich dann immer alle, wie schaffst du das denn, morgens noch Sport zu machen, wenn dein Kind um 2 aufgestanden ist? Ich tue es einfach. Es ist scheiße, es fühlt sich auch nicht immer gut an. Ich mache es einfach. So, und ich mache es nicht wegen dem Sport, sondern ich mache es, weil ich mir dieses Versprechen gegeben habe. Ja. Und ich habe immer die Regel, ich darf nur einmal skippen. Einmal darf es ausfallen, weil sonst passiert genau wieder das. Dann ist dieses wichtiger und jenes wichtiger, aber ich mir nicht. Und ich finde, es ist so schwer, wenn man anders aufgewachsen ist, dass so selbstgemachte Regeln, selbstgemachte Versprechen einfach total helfen. Und für mich ist dieses Versprechen, und manchmal gehe ich auch einfach nur in meinen Sportraum und liege eine Stunde unter meiner Oma-Heizdecke und höre mir eine Meditation an, ist auch voll okay. Hauptsache, ich bin da und ich tue was für mich. Und ich finde, nichts geht über dieses Gefühl. Ich habe immer, das siehst du jetzt gerade nicht, aber neben mir steht mein berühmtes Tablett voll mit meinen Getränken. Ich mache mir jeden Morgen mein Tablett voll, damit ich, wenn ich arbeite, nicht über meine ganze Arbeit vergesse, mich um mich zu kümmern. Und ich laufe immer morgens hier mit so einem Tablett, mit der Vase, mit meinen Blumen. Und da sind wir wieder bei den Blumen.
Ja, schön.
Und meinen ganzen Getränken hier hoch. Und ich finde, in dieser Moment, dieses Gefühl, mein Tag startet, Also wenn das Kind in der Kita ist. Und ich hatte schon Zeit für mich. Ich habe mich um mich gekümmert. Ich habe mir mein Essen gemacht. Dieses Gefühl von meinen Bedürfnissen sind schon um 8 Uhr ganz viel gefüllt worden sozusagen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als so einen Tag zu starten. Und egal, wie schwer es manchmal ist, egal, wie müde man dann manchmal ist und wie sehr man mal keinen Bock auf den Sport hat, aber es ist was für mich. Und
ja, aber dafür ist es aber eben auch wichtig, seine Bedürfnisse gut zu kennen, weil in der Zeit, wo ich sehr, sehr schlecht geschlafen habe, bin ich trotzdem immer morgens um 5 aufgestanden und habe Sport gemacht. Und ich muss sagen, es ging mir damit besser. Es ging mir mit dieses Gefühl von, ich habe Sport gemacht, mich hat es glücklich gemacht. Und es muss niemanden glücklich machen. Wenn dich Sport nicht glücklich macht und du dich hinterher scheiße fühlst, dann mach halt einfach in Gottes Namen was anderes.
Eine Stunde einen Kakao und guck aus dem Fenster. Völlig egal. Darum
geht es nicht. Aber ich habe effektiv gemerkt, wenn ich schlecht schlafe, ich habe nur 4 Stunden Schlaf, dann bringt es mir mehr, aufzustehen und Sport zu machen und das Gefühl haben, aber ich habe Endorphine, ich fühle mich glücklich, als wenn ich noch eine Stunde länger im Bett liege und noch die 5. Stunde Schlaf dranhänge. Aber dafür muss man sich gut kennen. Viele sagen dann, boah, bist du diszipliniert? Und ich denke, nee, das ist kein Thema von Disziplin, das ist ein Thema von, ich weiß ganz genau, es geht mir besser, wenn ich eine Stunde weniger schlafe, aber eine Stunde mehr für mich sorge. Das schafft, dass mein Energiehaushalt hoch ist, mehr als wenn ich eine Stunde länger geschlafen hätte. Und das kann bei anderen Leuten komplett anders sein. Und da zu gucken, nicht irgendwelchen Gurus zu folgen, nicht zu machen, was andere Leute im Internet machen, sondern wirklich zu wissen, ich kenne mein eigenes Herz und ich kenne meinen Gefühlshaushalt so gut, dass ich on point weiß, was macht, dass ich mich gut fühle, dass ich energiegeladen durch den Tag komme. Das ist halt wichtig. Und das kann man, Social Media kann eine gute Inspiration sein, aber es kann auch manchmal so diesen Blick auf die eigenen ehrlichen Bedürfnisse ein bisschen weglenken. Also das darf man so als Inspiration nutzen. Aber das Wichtige ist halt, sich wirklich bei Hart selbst gut zu kennen.
Das übrigens kann man sich auch biochemisch angucken. Wenn ich mich um mich selber kümmere, egal was ich dann tue, ob ich jetzt aus dem Fenster gucke und den Kakao trinke, ob ich noch eine Stunde schlafe oder ob ich Sport mache, der Moment der bewussten Entscheidung, mich um mich zu kümmern und das bewusst zu entscheiden, das schüttet die Endorphine aus, das schüttet Oxytocin aus und das ist das, ich kümmere mich um mich. Und das hat den gleichen Effekt, wie wenn jemand anders das für mich tut. Ja. Was ich gerade in der Ehe und diesem Thema, mit dem ich schenke mir die Blumen, ganz spannend finde, weil letztlich können wir uns das selber geben. Was aber dabei ja oft so ein Thema ist, ist, ich stelle meine Bedürfnisse vorne an, ich mache mich zur Prio 1, was macht das mit meinen Kindern? Und ich glaube, da ist ganz oft die Sorge, in dem Moment, wo ich mich so wichtig nehme, stelle ich meine Kinder zurück. Wie siehst du das? Du hast 4 Kinder. Da sind viele Bedürfnisse, die bei euch so in der Familie natürlich da sind, die du zu erfüllen hast, vielleicht auch nicht. Was ist dein Geheimnis, dich selber so wichtig zu nehmen, ganz im positiven Sinne und trotzdem für deine Kinder da zu sein?
Ich glaube, dass für Kinder da sein, dass wir da vielleicht auch falsche Vorstellungen haben. Ich habe das letzte Woche auf einem Instagram-Account in der Story gesehen, da sagte eine Mutter, ich lerne das langsam, dass ich nicht die ganze Zeit, die ganze Wachzeit meiner Kinder über mit meinem Kind spielen muss. Ich kann auch mal 10 Minuten Kaffee trinken. Und ich habe gedacht, oh krass, wenn ich so überlege, wie viel Zeit hat meine Mama spielend mit uns verbracht. Ich dachte, das war gar nicht so viel. Die hat einfach ihr Ding gemacht, die war da, die war ansprechbar, wir haben viel geredet. Also ich habe eine wirklich ganz, ganz, ganz tolle Mama gehabt, aber die war keine Mama, die permanent sich um mich gekümmert hat. Und trotzdem fühle ich mich heute mit ihr sehr, sehr stark verbunden. Und ich glaube, da haben wir vielleicht auch falsche Vorstellungen. Vielleicht ist das auch Social Media geprägt, dass man das Gefühl hat, sich um das Kind kümmern bedeutet, in 1:1 Interaktion mit dem Kind zu sein, permanent. Und ich glaube, diesen Glaubenssatz habe ich mit Blick auf meine eigene Kindheit und meine eigenen Erfahrungen in der Kindheit schnell über Bord werfen können, dass mir bewusst war, dass es keine Frage der Quantität, also wie viel Zeit am Tag verbringe ich beim Rollenspiel mit meinem Kind, sondern ich bin präsent. Ne? Und präsent sein, ich bin auch in dem Moment präsent, wo ich sage, lass mich bitte jetzt Mittagsschlaf machen. Dann sehen mich meine Kinder mit, ich bin da, ich zeige, was ich bin euch Vorbild im Bedürfnismanagement, aber, und das ist etwas, was viele von uns, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, Kinder, also Menschen sind soziale Wesen. Es tut uns gut, mit anderen Menschen in einem in einem wohlwollenden, liebevollen Austausch zu sein. Und das ist eben keine Einbahnstraße. Kindern tut es auch explizit gut und die fühlen sich gut und die fühlen sich mit uns verbunden, wenn die etwas für uns tun können. Wenn ich meinem Kind sage, ich spiele bitte alleine, ich muss jetzt schlafen und nach einer halben Stunde zu meinem Kind komme und sage, boah, das war total gut, vielen Dank. Du hast mir jetzt echt eine Zeit geschenkt, um mich wieder gut zu fühlen. Wollen wir jetzt zusammen was spielen, was puzzeln, was vorlesen? Das tut Kindern gut. Kindern tut es auch gut, wenn sie merken, ich kann jetzt was für Mama tun. Und genau. Das haben viele von uns gar nicht auf dem Schirm, dass das eben keine Einbahnstraße ist, sondern dass es Kindern auch gut tut, wichtig für die Eltern zu sein im Heranwachsen. Das ist klar, man muss immer auf das Alter der Kinder schauen. Aber die wollen sich eben auch wichtig fühlen. Die wollen auch das Gefühl haben, Mensch, das hat Mama jetzt gut getan, dass ich mal alleine gespielt habe. Das ist ja ein soziales Miteinander. Und da erinnere ich mich auch daran, dass ich ganz stolz war als Kind, wenn meine Mama gesagt hat, ja, später dann, wenn die abends Besuch bekommen haben, dann habe ich geholfen, den Tisch zu decken. Und die war dankbar und sagte, ach Mensch, das ist mir gerade eine echte Erleichterung, dass du gerade mithilfst. So, das hat mir gut getan. Das hat die Verbindung mit meiner Mama gestärkt, dass ich etwas für sie getan habe und nicht nur umgekehrt.
Genau, das ist das. Ich glaube, ich bin ja bekennende nicht so gerne Spielmama. Ich spiele nicht so gerne Rollenspiele und ich spiele auch nicht so gerne 100-mal Paw Patrol Autos und Eisenbahn durch die Gegend schieben. Und wir sind auch eher, ich mache gerne Ausflüge mit meinem Kind. Ich bin gerne draußen mit meinem Kind. Und neulich hat er das erste Mal gesagt, Mama, können wir für Ostern dekorieren drin? Ich so, wie kommt er denn jetzt? Und sagt er, ja, damit wir es uns schön machen. Und das macht immer so Spaß. Ich dachte, ja, und genau das sind eben auch die Dinge. Ne? Wir denken ja manchmal, auch wenn das Kind den Haushalt mitmachen muss, dann ist das fürs Kind irgendwie langweilig und blöd. Aber für Kinder ist das alles ein Spiel und alles was Schönes. Und das ist voll okay. Und die Kinder, wo das eben nicht geht, es gibt ja auch Kinder, gerade im neurodivergenten Bereich, die Eltern eben nicht 10 Minuten schlafen lassen können, weil sie es einfach nicht können. Ja. Da finde ich immer ganz wichtig zu sagen, wir müssen nicht alleine die Bedürfnisse erfüllen. Es gibt genug andere Menschen. Es gibt Babysitter, Omas, Opas, Papas, Mamas, was auch immer. Oder auch andere Geschwister. Auch Geschwister können ganz viele Bedürfnisse erfüllen. Oder andere Kinder. Ich lade oft am Wochenende andere Kinder ein, damit ich nicht 13, 14 Stunden spielen muss. Und sage, pass auf, ihr habt hier 3 Stunden Spielzeit. Ich bin da und danach machen wir gerne einen Ausflug. Aber ich spiele nicht 3 Stunden Paw Patrol. Ja. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, ich bin nicht dafür verantwortlich, persönlich jedes Bedürfnis zu erfüllen. Ich muss vielleicht den Überblick darüber haben, ich muss in der Führung bleiben, natürlich, aber ich muss das nicht immer selber machen. Wenn das Kind es eben gar nicht alleine hinbekommt, dann kann ich mir auch andere Menschen zur Hilfe holen. Okay, damit kommen wir jetzt auch einmal zum Ende. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Ich kann euch allen nochmal Sinas Steady-Account ans Herz legen. Wir verlinken den auch hier unten drunter und auch ihr Buch. Und wer von euch in der Elternreise ist, der wird sie ja auch erleben in einem Live-Vortrag als unsere Expertin zum Thema Ansprüche. Da werden wir nochmal tiefer in das Thema reingehen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du heute hier warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch allen anderen natürlich auch.